En estos momentos de sequía y cambio climático, pues,
in Zeiten von Dürre und des Klimawandels ist das Modell des touristischen Wachstums, das ständig neue Gebiete, sogar Strände und Schutzgebiete erschließt, ein absolut selbstmörderisches. Es ist so absurd. Wir sagen der halben Weltbevölkerung weiter, kommt nach Spanien, kommt doch zu uns. Doch es wird der Moment kommen, in dem wir keine Ressourcen mehr haben und uns zum Beispiel das Wasser ausgeht.
Was die spanische Umweltschutzaktivistin Lola Yescas hier beschreibt, das klingt in der Tat nicht so besonders vorausschauend. Also den Wasserverbrauch mit dem Ausbau des Tourismus einmal ankurbeln, während man gleichzeitig mit einer nie dagewesenen Dürre zu kämpfen hat. Das wirkt wie ein grober Rechenfehler. Und doch reißt Spanien tatsächlich Rekorde an beiden Fronten. Mit über 347 Millionen Hotelübernachtungen hat das Land im letzten Jahr so viele Gäste willkommen geheißen wie niemals zuvor. Und gleichzeitig ist Spanien neben Griechenland das Land mit der größten Wasserknappheit in Europa. 75% der Flächen im Land sind laut Greenpeace von Wüstenbildung bedroht. Und trotzdem sollen jetzt erstmal noch mehr BesucherInnen kommen. Auch an die von großen Touristenströmen bisher verschonte Costa de la Luz.
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Heute mit Katja Bigalke. Hallo. Ja, viel Wind, kaltes Atlantikwasser, das waren lange Zeit in der Tat keine so guten Verkaufsargumente für die Küste der andalusischen Provinz Cádiz. Deswegen haben hier manche Strände den spanischen Tourismusboom auch tatsächlich fast unberührt überlebt. Bis jetzt muss man sagen, denn um die Wirtschaft anzukurbeln, soll jetzt auch hier mehr gebaut werden, trotz Dürre und gegen den Widerstand auch viele AnwohnerInnen. Unsere Reporterin Annika Reker über einen Streit, der inzwischen auch die nationale Politik beschäftigt.
Majestätisch thront er auf dem Kap Trafalgar. Ein strahlend weißer Leuchtturm über 30 Meter hoch. Der Atlantik, der die Landspitze umgibt, ist heute ruhig und karibisch blau. Doch vor über 200 Jahren trug sich in diesen Gewässern eine der bedeutungsvollsten Seeschlachten der Geschichte zu. Die Briten besiegten hier die Flotte Napoleons und beherrschten ab dann für 100 Jahre die Weltmeere. Heute erinnert am Kap Trafalgar wenig an seine historische Bedeutung. Das soll sich ändern. Es gibt Pläne, im alten Gebäude des Leuchtturmwärters ein Museum zu errichten und auch ein Restaurant mit Bar. Über Letzteres ist Umweltschützerin Lola Yescas empört. Nicht nur, weil sich der Leuchtturm in einer empfindlichen Dünenlandschaft befindet, einem erklärten Natur- und Vogelschutzgebiet.
Das Kap Trafalgar ist Namensgeber des wichtigsten Platzes in London. Und wir wollen es in eine Cocktailbar verwandeln? Das ist in kultureller, historischer und ökologischer Hinsicht absolut unsensibel. Als ob es hier in der Gegend nicht schon genügend Bars und Restaurants dieser Art gibt.
Lola Yescas ist die Veteranin der Umweltschutzbewegung in der Region Cádiz. Schon in den 80er Jahren kämpfte sie gegen große Bauprojekte. Heute engagiert sie sich bei Ecologistas in Aktion, leitet eine Gruppe hier vor Ort. Trotz der bereits frühsommerlichen Temperaturen hat sich die zierliche 77-Jährige in eine dicke schwarze Daunenjacke eingemummt. Wir haben uns vor einer der besagten Strandbars im Urlaubsörtchen Los Caños de Meca verabredet, etwa einen halben Kilometer vom Leuchtturm entfernt. Die Hauptsaison beginnt erst in ein paar Monaten, viele Lokale sind noch geschlossen, doch in der letzten Bar herrscht schon lebhafter Betrieb. Von hier aus führt eine schmale Straße bis hoch zum Turm und teilt die Sanddüne auf dem Kap. Ein großer Teil des Asphaltes ist mit Sand bedeckt, den ein starker Sturm vor einigen Tagen verweht hat. Ein Zeichen dafür, dass die Dünen versuchen, sich ihren Raum zurückzuerobern, findet Yescas.
Das Unternehmen, das das Restaurant im Leuchtturm betreiben will, hat den Zuschlag unter anderem bekommen, weil es verspricht, die Straße sauber zu halten. Sauber halten bedeutet in diesem Zusammenhang, ich verpflichte mich, das Dünensystem weiter zu zerstören.
Während wir gehen Leuchtturm spazieren, erklärt Yescas die Bedeutung dieses empfindlichen Ökosystems.
Das gesamte Kap Trafalgar steht wegen seiner besonderen Flora und Fauna unter Naturschutz. Man sieht, dass die Dünen in einem sehr guten Zustand sind. Die Dünenvegetation ist intakt. Hier nistet zum Beispiel auch der Seeregenpfeifer, eine geschützte Art. Außerdem sieht man hier viele Küsten- und Meeresvögel. Aber all das ist ihnen ja nicht wichtig. Es ist ihnen wichtiger, Drinks auszuschenken, Lärm und Theater zu machen, Musik und Beleuchtung bis morgens um zwei.
escándalo, música, luz, hasta las 2 de madrugada.
Mit ihnen meint die Umweltschützerin das Unternehmen Pentagono Colon SL, das in Sevilla mehrere Bars und Nachtclubs betreibt. Das Kap Trafalgar untersteht zwar dem Küstenschutz, über den Leuchtturm und eine mögliche Umnutzung entscheidet jedoch die Hafenbehörde von Cádiz. Diese will für das Leuchtturmrestaurant vorerst eine Konzession für 15 Jahre erteilen. Jescas ist besorgt.
Was passiert mit dem Abwasser? Bauen Sie etwa eine Klärgrube hier auf dem Kap? Oder eine Leitung bis hier hoch? Wo soll die hinführen? In diesem Örtchen gibt es kein Klärwerk. Das haben Sie hier nicht. Also werden Sie die Abwässer ins Meer leiten. Oder etwa nicht?
Im Rathaus der Gemeinde Barbate, zu der Los Caños de Meca mit seinem historischen Kap gehört, weicht man der Abwasserfrage aus. Bürgermeister Miguel Molina betont lieber die Vorteile des Projektes.
Das Restaurant wird Arbeitsplätze schaffen. Der Leuchtturm wird zu einer Touristenattraktion werden für Menschen aus der ganzen Welt. Momentan ist er geschlossen. Man kann das Gebäude nicht betreten. Künftig wird man das können, etwas über die Geschichte lernen und danach etwas trinken. Denn vom Kap aus sieht man die schönsten Sonnenuntergänge überhaupt. Dazu dann gute Gastronomie und gute Musik, kleine Live-Konzerte. Ich glaube, das wird die Gegend insgesamt sehr aufwerten.
Der Tourismus ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für die 23.000 Einwohnergemeinde, die zuletzt einen Rekord mit über 230.000 Übernachtungen verzeichnete. Zu seinem Amtsantritt 2015 hätte die Arbeitslosigkeit noch bei über 50% gelegen. Mittlerweile sei die Quote auf 29% gerutscht. Immer noch hoch, aber ein großer Fortschritt, sagt Molina stolz und blickt dabei mit freundlichen Augen durch runde Brillengläser.
Wir kreieren hier eine beständigere Wirtschaft, in der die Arbeitslosigkeit sinkt. Ich als Bürgermeister wünsche mir, dass noch mehr Deutsche und Engländer kommen und die Schönheit kennenlernen, die wir hier zu bieten haben.
Viele Anwohnerinnen und Anwohner sehen das allerdings ganz anders. Um gegen die Pläne vorzugehen, haben sich einige in der Initiative El Faro No Se Vende zusammengeschlossen. Der Leuchtturm ist nicht zu verkaufen. Ein Verkauf des Turms steht zwar nicht zur Debatte, jedoch die kommerzielle Nutzung ihres lokalen Wahrzeichens. Als die Pläne Ende letzten Jahres bekannt wurden, organisierte die Initiative eine Demo mit über 100 Teilnehmenden. Inzwischen haben fast 10.000 Menschen eine Petition unterschrieben. Heute haben sich einige Mitglieder der Initiative im Bürgerzentrum von El Palmar versammelt, einem Strandort in der Nachbargemeinde Vejer. Plakate malen steht auf dem Programm, denn die Cocktailbar im Leuchtturm, keine 10 Kilometer den Strand runter, will man auch hier unbedingt verhindern. Die Schlacht um Trafalgar ist jetzt oder ohne Wasser kein Leben, sind einige der Botschaften, die eifrig in bunten Farben auf Papier und Banner gepinselt werden. Wasser ist an diesem bisher wenig entwickelten Teil der Costa de la Luz Mangelware. Viele Häuser und Lokale sind nicht an Stadtwasser angeschlossen und werden zum Beispiel per Wassertruck beliefert oder über zum Teil illegale Brunnen versorgt, die das wenige Grundwasser anzapfen. Als El Palmar in den 1980er Jahren ans Stromnetz angeschlossen wurde, standen hier 120 Häuser. Mittlerweile zählt eine Nachbarschaftsinitiative über 2500 Holzhütten und Fertighäuser. Der Großteil davon wurde ohne Baugenehmigung errichtet. Im Sommer werden sie an Touristen vermietet. Die Behörden scheinen mit den Kontrollen überfordert. Viele Nachbarn wünschen sich, dass die Politik sich erstmal um sie kümmert, statt noch mehr Touristen anzulocken.
Wir sind komplett gegen den Tourismus, vor allem gegen den Massentourismus. Es gibt hier einfach kein Wasser. Deshalb sind wir mit der Formel mehr Bars gleich mehr Fortschritt auch überhaupt nicht einverstanden. Das ist eine Lüge. Es bedeutet einfach nur mehr Verschmutzung.
Sagt Fran Hereda. Ursprünglich kommt er aus der Stadt Jerez, lebt aber seit 17 Jahren an der Küste. Seit einiger Zeit beobachtet er hier eine Art Goldgräberstimmung. Im vergangenen Jahr wurde zum Beispiel ein luxuriöser Beachclub mit Pool direkt am Strand gebaut. Zuvor hatten Hereda und andere Nachbarn dagegen demonstriert. Auf politischer Ebene hatte die linke Partei Izquierda Unida versucht, das Projekt zu verhindern. Trotz des Widerstandes konnte der Investor aus Sevilla seinen Willen durchsetzen. Letzten Sommer fanden bereits die ersten Partys statt. Auch Anwohnerin Dori Arenas ist genervt.
Im Sommer verwandelt sich das alles hier in eine Kirmes. Es tut wirklich weh. Eine Kirmes von achtlosen Menschen, die sich nur betrinken wollen, alles am Strand zurücklassen. Sie kommen, weil das hier ein naturbelassenes Paradies ist, aber sie zerstören es. Hier kommen ökonomische Interessen zuerst. Und jetzt wollen sie noch etwas privatisieren. Alles wird privatisiert. Und für wen? Für eine Minderheit, der sowieso alles egal ist.
Das Argument, dass Tourismus auch Arbeitsplätze in einer strukturschwachen Gegend schafft, will sie nicht gelten lassen.
Hier haben so viele Läden eröffnet mit dem Vorwand, dass sie Arbeit schaffen werden. Und was haben sie den Menschen hier gebracht? Stellen als Putzkräfte und Nachtwächter. Das ist alles heiße Luft. Das schafft keine Arbeit. Leute von außerhalb arbeiten hier.
Unterstützung bekommt die Initiative El Faro No Se Vende von der Abgeordneten Esther Rebolleño. Sie sitzt für die Region Cádiz im spanischen Parlament und gehört dem Linksbündnis Suma an. Rebolleño will das Restaurant unbedingt verhindern, stellte sogar eine Anfrage an die Regierung und sorgte so dafür, dass sich aktuell der Tourismusausschuss in Madrid mit dem Leuchtturm im fernen Andalusien befasst. Auf dem großen Platz vor dem Rathaus von Cádiz nippt Rebolleño etwas hektisch an einer Tasse mit schwarzem Kaffee. In wenigen Stunden geht ihr Zug zurück in die Hauptstadt. Sie war nur übers Wochenende in ihrem Wahlkreis.
Für uns ist das, was sie da vorhaben, ein Verbrechen. Denn es handelt sich hier um einen der wenigen Naturparks der Provinz, die noch komplett unberührt sind. Wir werden von einem massiven Tourismus überrollt, der nicht nachhaltig ist und uns dazu bringt, ein natürliches Paradies zu zerstören, wie das Kap Trafalgar mit seinem Leuchtturm.
Rebolleño weiß, warum der Tourismus Gemeinden wie Barbate und Vejer so attraktiv scheint. Cádiz zählt zu den ärmsten Provinzen in ganz Spanien. Das jährliche Pro-Kopf-Einkommen liegt unter 11.000 Euro, die Arbeitslosigkeit aktuell bei knapp 24%. Im Sommer, also in der Hauptsaison, sinkt die Quote stets. Doch das sei Teil des Problems, findet die Abgeordnete.
Cádiz ist offensichtlich eine sehr vergessene Provinz. Es muss mehr ins Bildungssystem investiert werden, damit junge Menschen hier eine Zukunft haben. Stattdessen setzen wir hier nur auf einen einzigen Wirtschaftszweig, der saisonabhängig ist, der Tourismus. Es liegt auf der Hand, dass das sozioökonomische Modell sich ändern muss. Aber das lösen wir nicht, indem wir eine Cocktailbar am Fuße eines Wahrzeichens eröffnen.
Barbates Bürgermeister Molina sieht das anders. Vom Tourismus erhofft er sich nicht nur Arbeitsplätze, sondern auch eine Verbesserung der Infrastruktur seiner Gemeinde. Eines der Projekte, das er aktuell vorantreibt, ist ein größerer Gebäudekomplex am Rande des Naturparks La Breña, zu dem auch das Kap Trafalgar gehört. Hotels mit 1.000 Betten sollen hier entstehen. Dazu 250 Wohnungen, von denen zwei Drittel einen touristischen Nutzen haben sollen.
Ja, ich priorisiere den Tourismus vor dem Wohnungsbau. Denn touristische Unterkünfte schaffen Arbeitsplätze und Wohlstand, der es uns erlaubt, in Fortschritt und Infrastruktur zu investieren. Das Geld, was wir mit diesem Projekt einnehmen werden, wollen wir in die Entwicklung der gesamten Gegend investieren.
Unter anderem will Molina eine Kläranlage finanzieren. Für den Bau der touristischen Wohnsiedlung stehen allerdings noch Genehmigungen aus. Und bei vielen Anwohnenden stößt auch dieses Projekt nicht auf Begeisterung. Umweltschützerin Jeskas fürchtet, dass es auch hier bald aussehen könnte wie an anderen Küstenabschnitten. Nur 40 Kilometer weiter nördlich der Gemeinde Barbate stehen bereits große Ressorts mit Golfplätzen und Pools und konsumieren Wasser, das hier besonders im Sommer so sehr fehlt.
Für mich ist einer der größten Fehler, dass wir direkt an der Küste riesige, in sich geschlossene Wohn- und Hotelkomplexe gebaut haben, ohne jeglichen Bezug zu den ursprünglichen Dörfern und Städten drumherum. Novo Sancti Petri ist ein gutes Beispiel dafür, wie man es nicht hätte machen sollen. Chiclana ist ein Ort, der wirklich seinen gesamten Küstenabschnitt verbaut hat. Wirklich alles. Für uns ist es kein Fortschritt, sich große Flächen einzuverleiben, über die Köpfe der Anwohner hinweg, sondern ein Fehler.
Jeskas wünscht sich ein Umdenken und dass in einen anderen, nachhaltigeren Tourismus investiert wird, der nicht auf die Massen abzielt, sondern auf Qualität. Mehr Wanderwege statt Beton ist ihre Formel. Der Gegenwind, der ihm aus Teilen der Bevölkerung entgegenschlägt, bringt Bürgermeister Molina zur Verzweiflung.
Wenn die mir bei allem immer sagen, dass es die Umwelt gefährdet, werden wir in diesem Leben keine Kläranlage mehr bekommen. Wenn es keine schützenswerte Blume gibt, taucht plötzlich ein Chamäleon auf oder sonst irgendetwas, das gefährdet ist. In dieser Gemeinde kann man praktisch nichts umsetzen. Und von mir wird verlangt, dass ich alles verbessere. Ohne Geld, ohne Mittel, ohne gar nichts. Mensch, lasst mich doch ein paar wenige Projekte angehen.
Wegen des großen Naturschutzgebietes könne sich Babate baulich gar nicht so verändern, wie es in anderen Gemeinden an der Costa de la Luz möglich sei. Auf den wenigen Flächen, die für touristische Zwecke genutzt werden können, wolle er aber auch das volle Potenzial ausschöpfen, sagt Molina. Die linke Abgeordnete Esther Rebolleño ist skeptisch. Sie glaubt, dass Politik und Wirtschaft immer Lücken finden werden, um auch in geschützten Gebieten zu bauen. Deshalb sei es so wichtig, jetzt ein Zeichen zu setzen und Projekte wie das Restaurant mitten auf dem Cap Trafalgar zu verhindern.
Wenn wir es nicht schaffen, den Leuchtturm zu verteidigen, kommen mit Sicherheit große Unternehmer und bauen die ganze Küste mit Resorts voll. Das ist dann der Anfang vom Ende. Es gibt andere Küsten Spaniens, wie die von Malaga oder Huelva, die durch den Tourismus komplett zerstört wurden. Uns haben bisher die starken Winde hier davor bewahrt, vor allem der Levante. Aber ich fürchte, dass nicht mal der uns noch retten wird.
Die Pläne zum touristischen Ausbau der Costa de la Luz für diese Abgeordnete definitiv kein Grund für Optimismus, was vielleicht auch daran liegt, dass die Dürre in Andalusien inzwischen schon seit 2016 anhält. Und das führt dazu, dass Menschen hier längst in ihrer Nutzung von Wasser beschränkt wurden und dass auch der Anbau von Oliven zu immer geringeren Erträgen führt, was ja auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in dieser Region ist. Mehr Tourismus kann also weder hier noch in Katalonien die Antwort sein auf eine der schlimmsten Trockenperioden seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Was aber dann? Darüber spreche ich jetzt mit unserer Korrespondentin in Madrid, Milena Pieper. Hallo.
Hallo.
Frau Pieper, das mit der Trockenheit, das dauert ja nun schon einige Jahre und es ist nicht zu erwarten, dass sich das jetzt bald ändern wird. Welche Maßnahmen unternimmt denn das Land, um mit dieser Trockenheit umzugehen?
Also in Katalonien, da hat die Regionalregierung schon Anfang Februar den Dürrenotstand ausgerufen. Das bedeutet, das Wasser wird rationiert und der Verbrauch eingeschränkt. Das gilt dann für Privathaushalte, also wenn ich zu Hause das Wasser benutze, aber auch insgesamt in den Kommunen, in der Industrie, der Landwirtschaft und beim Tourismus. Die Landwirtschaft muss da zum Beispiel 80% des Wasserverbrauchs einsparen. Hotels dürfen ihre Pools nicht mehr neu befüllen und in Barcelona am Strand, da sind die Duschen abgestellt. Und wenn wir jetzt in die Dörfer in Katalonien, also um Barcelona drumherum schauen, dann gab es da schon in vielen Dörfern, bevor dieser Notstand ausgerufen wurde, weitreichende Maßnahmen. Das sind alles Reaktionen auf die Dürre. Da wird nämlich an vielen Orten wortwörtlich dann der Hahn abgedreht. Also entweder stundenweise oder sogar über Nacht gleich ganz, zum Beispiel von 20 Uhr bis 10 Uhr am nächsten Morgen. Und andere Dörfer, die werden auch mittlerweile mit Tanklastern mit Wasser versorgt. Das ist aber ziemlich aufwendig und teuer. Also letztes Jahr wurden dafür Hunderttausende von Euro ausgegeben.
Das ist jetzt die Lage in Katalonien. Was macht das Land über diese Region hinaus, um mit dem Thema Trockenheit umzugehen?
Ministerpräsident Pedro Sanchez hat letzte Woche nochmal betont, dass er dem Umgang mit der Dürre höchste Priorität gibt. Die Regierung investiere zum Beispiel Geld, um Bewässerungssysteme zu modernisieren. Da gibt es auch viele Systeme, wo tatsächlich Wasser dann in alten Rohren einfach verloren geht. Und diese Modernisierung der Systeme soll der Landwirtschaft dann zugutekommen. Und Sanchez setzt vor allen Dingen auf Meerwasserentsalzungsanlagen. Davon gibt es in Spanien tatsächlich schon rund 800 im ganzen Land. Und bis 2027 will die Regierung weiter hunderte Millionen Euro dafür investieren. Diese Anlagen, die Meerwasser eben entsalzen und zu Trinkwasser machen, die sind aber auch nicht unumstritten. Umweltschützer kritisieren zum Beispiel, dass sie viel Energie benötigen und dadurch hat das Trinkwasser dann auch wieder einen höheren Preis. Und ein weiteres Beispiel für Maßnahmen, die die Situation langfristig verbessern sollen, ist, dass in Zukunft eben deutlich mehr Wasser aus gereinigtem und wieder aufbereitetem Abwasser gewonnen werden soll, was dann als Trinkwasser dienen kann oder auch für andere Zwecke im Haushalt. In Barcelona wollen sie so zum Beispiel eben Trinkwasser gewinnen und nicht weit entfernt von Barcelona. Da gibt es einen Ort, in dem das schon seit Jahren so funktioniert. Da wird benutztes Duschwasser, also aus Duschen oder Badewannen, für die Toilettenspülung wieder genutzt. Und da ist es tatsächlich Vorschrift, wenn ein neues Haus gebaut wird, dass diese Technik dann direkt mit eingebaut wird und das Wasser eben so genutzt wird.
Also wir haben auf der einen Seite die Rationierung, auf der anderen Seite die Modernisierung der Bewässerungsanlagen, Aufbereitung von Wasser. Aber reicht das denn aus? Also wenn man sich anschaut, dass parallel doch irgendwie im Turbotempo Tourismusregionen neu erschlossen werden, dann hat man ja den Eindruck, dass das irgendwie wahrscheinlich nicht alleine reichen wird.
Genau, also Umweltorganisationen, die kritisieren da eben auch, dass viel mehr passieren müsste. Greenpeace zum Beispiel sagt, dass Wälder viel stärker unter Berücksichtigung des Klimawandels bewirtschaftet werden müssten. In ganz Spanien zum Beispiel auf den Kanaren, wo die von den Waldbränden eben so stark beeinflusst sind. Und wenn man da eben auf eine andere Waldwirtschaft setzen würde, dann könnten die Wälder eben auch weniger anfällig für große Brände werden. Die Umweltorganisation sagt ziemlich deutlich, der Schutz der Wälder schützt eben auch das Wasser. Und ein zentraler Punkt ist aber, dass insgesamt, Sie haben gerade den Tourismus schon genannt, die Großverbraucher beim Wasser sind eben vor allen Dingen Industrie und Landwirtschaft und Branchen wie der Tourismus. Es sind tatsächlich rund 80% des Wassers in ganz Spanien, das für die Landwirtschaft genutzt wird. Und die katalanische Plattform Agua es Vida, auf Deutsch Wasser ist Leben, die sagt, dass man genau da ansetzen müsse. Das ist ein Zusammenschluss von NGOs und Umweltorganisationen und die fordern unter anderem, dass wirtschaftliche Tätigkeiten, die besonders viel Wasser verbrauchen, gar nicht mehr genehmigt werden sollen. Die katalanische Regionalregierung, die hat das zwar mittlerweile eingeführt, aber nur solange dieser Notstand aktuell gilt. Und Agua es Vida, die Organisation, die sagt aber, es müsse sich vor allen Dingen an der Nachfrage grundsätzlich was ändern. Also Katalonien ist deutscher Exportmeister in Sachen Fleisch und die Zahl der touristischen Übernachtungen, die ist jetzt zum Beispiel um 23% wieder gestiegen. Und die Plattform sagt eben deutlich, ohne dass sich die Nachfrage ändert, würde man auch das Wasserproblem in Zukunft nicht in den Griff kriegen.
Das ist also ein ziemlich eindeutiger Widerspruch in dem, was man gegen die Dürre tun will und was man in anderen Politikfeldern unternimmt. Warum passiert denn da nicht mehr?
Ja, das ist genau der Punkt. Also wie so oft gibt es da total viele gegensätzliche Interessen. Die Begrenzung der Nachfrage eben auf der einen Seite, um Wasser zu sparen und auf der anderen Seite dann aber zum Beispiel die Wichtigkeit des Tourismus für die spanische Wirtschaft. 2023, also letztes Jahr, waren 70% des spanischen Wirtschaftswachstums auf die Branche, auf den Tourismus zurückzuführen. Und der Sektor sichert auch fast 10% der Arbeitsplätze im Land. Und dann gibt es sogar auch innerhalb des Tourismussektors wieder Konfliktpotenzial im Umgang mit dem Wasser. In Andalusien, da haben wir eben auch schon drüber gesprochen, wie stark die Dürre da ist, da ist es eben so, dass private Pools nicht mit Leitungswasser befüllt werden dürfen. Das gilt auch für Ferienwohnungen, aber Hotels sind da zum Beispiel ausgenommen. Also das ist einfach ein Konflikt auch innerhalb der Tourismusbranche. Und dann gibt es auch Unmut der Spanierinnen und Spanier gegen Touristen, weil die deutlich mehr Wasser verbrauchen, obwohl da ja zu wenig da ist. Und da ist es einfach so, je luxuriöser das Hotel ist, umso mehr steigt auch der Wasserverbrauch. Und ein Beispiel, das uns die katalanische Plattform Agua es Vida dazu noch genannt hat, ist das Beispiel einer Großveranstaltung, der Segelwettbewerb Copa America, der diesen Sommer in Barcelona stattfinden soll. Das würde nochmal wieder 2,5 Millionen Touristen bedeuten und damit eben auch gleichzeitig viel mehr Wasser, das verbraucht werden wird. Und Agua es Vida sagt, dass das Wasser dann eben auch mit Schiffen sogar gebracht werden müsste, weil einfach vor Ort nicht genug Wasser da ist. Und das sorgt dann wieder dafür, dass der Preis für das Wasser aber auch steigt und Wasser einfach teurer wird.
Das ist also ein Teufelskreis eigentlich. Jetzt ist es aber so, dass natürlich in den besonders betroffenen Regionen, wie im Süden zum Beispiel in Spanien, den Menschen ja aber wirklich gar nichts anderes übrig bleibt, als mit der Dürre irgendwie zu leben, weil die Trockenheit einfach da ist und den Alltag der Menschen bestimmt. Gibt es denn da wenigstens im Kleinen Ideen und Ansätze, die Trockenheit irgendwie in den Griff zu bekommen?
Ja, ein solcher Ansatz ist die Idee, mit sogenannten Wolkenfängern, also aufgestellten Netzen, Wassertröpfchen aus den Wolken aufzufangen. Dafür muss es dann nicht mal einen einzigen Tropfen regnen. Und die Klimaforscherin Victoria Marsol, die erforscht auf Teneriffa, auf den Kanaren seit Jahren, welche Netzstruktur sich für diese Technik am besten eignet. Sie sagt, die Forschung dazu sei noch ganz am Anfang, aber die Zeit drängt eben, weil die Inseln einfach auf das Wasser angewiesen sind. Da sind nämlich riesige Verbraucher auch wieder die Landwirtschaft, also Anbauflächen für tropische Früchte, Bananen zum Beispiel, Avocados oder Mangos. Und auch wenn die Forschung eben noch am Anfang ist, konnten sie auf Teneriffa aber schon Erfolge damit erzielen, weil es zum Beispiel eine Fläche gibt, die vom Waldbrand total verkohlt und verbrannt war. Und mit Hilfe des Wassers, das aus Wolken gefischt wurde, konnten da dann eben wieder neue Bäume gepflanzt werden. Und dann gibt es auch einige Landwirte, die sich eben so im kleinen Wege suchen, besser mit dem vorhandenen Wasser umzugehen und damit zu haushalten. Da hat uns zum Beispiel ein Mandelbauer aus Südspanien erzählt oder gezeigt, wie er durch das Anpflanzen von Kräutern den Boden seiner Felder so verändert hat, dass der Boden wieder wie ein Schwamm funktioniert und eben Wasser tatsächlich speichern kann. Und das sind genau alles Ansätze, die zwar das Grundproblem von der Trockenheit und Dürre nicht lösen können, aber es zumindest vor Ort ein wenig abmildern.
Eindrücke waren das von unserer Korrespondentin in Madrid zum Thema Dürre und Trockenheit in Spanien und wie das Land damit umgeht. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Ja, und das war's hier für heute. Nach der Trockenheit widmen wir uns dann hier in der nächsten Woche gleich in zwei Folgen einem Wasserlebewesen, Fischen nämlich. Dann geht's hier um Lachse aus Aquafarmen, die sich mit Wildlachsen paaren, und um den Fisch im Sushi, der in Japan keine ganz so wichtige Rolle mehr spielt wie früher. Ich bin Katja Bigalke. Bis dann. Tschüss und machen Sie's gut.